Sie verehrte ihn. Sie fühlte sich zu ihm hingezogen. Sie konnte sich ein Leben ohne ihn überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich rede von Therese, eine Hauptperson in Gulbranzens alten, aber keineswegs veralteten Roman und ewig singen die Wälder. Nach ihrer Heirat mit Dag war sie auf Pjörntal gezogen. In einem ehrwürdigen und begüterten Familiensitz in der Einsamkeit der nordischen Berge. Anfangs bereitete ihr die Umstellung vom städtischen Handelshaus des Vaters zum ländlichen Erbhof des Ehegatten einige Mühen. Bald aber wuchs sie in die Rolle der Herrin hinein, die an jeder Ecke auftauchte und nach dem Rechten sah. Therese wurde zum Herz des Hofes und hatte doch ein schweres Herz. Ihr Mann war oft merkwürdig stumm. Kein überflüssiges Wort kam über seine Lippen. Tagelang war er nicht zu sehen und jagte in den tiefen Wäldern. Kennt er mich noch? Fragte sie sich in quälenden Nachtstunden. Sieht er mich noch? Ist seine Liebe zu mir nicht schon längst erloschen? Aber dann machte sie einige Entdeckungen, wie er das Holz für ihr Feuer schichtete, wie er einen Raum nach ihrem Geschmack einrichtete, wie er im Garten ihre Lieblingsblumen einpflanzte, wie er den beiden Buben durchs blonde Haar strich. Therese ging eine neue Welt auf. Liebe ist nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar. Liebe ist nicht nur fühlbar, sondern auch greifbar. Dags Liebe war an seinen Zeichen abzulesen. Bei Gottes Liebe ist das oft gar nicht anders. Da gibt es manche Leute, die verehren ihn, manche fühlen sich ihm hingezogen. Manche können sich ein Leben ohne ihn, ohne Gott, nicht vorstellen. Sie haben ein heißes Herz für ihn. Hoffentlich auch wir. Und doch wird manchmal das Herz auch schwer. Denn kein Sterbenswörtchen kommt von der anderen Seite. Kennt ihr das? Tagelang, wochenlang, jahrelang vielleicht sogar von ihm wie abgeschnitten. Kennt er mich noch? Sieht er mich noch? Ist seine Liebe vielleicht erloschen? Wenn ihr diese Fragen auch kennt, diese Zweifel und diese Herzbeschwerden, dann müsst ihr unbedingt auch diese Entdeckung machen, die Frau Therese von Pjörntal gemacht hat. Gottes Liebe ist an seinen Zeichen abzulesen. Im Bibelabschnitt, den wir uns heute vornehmen, den wir uns gewinnbringend vornehmen wollen, da begegnen wir einigen Zeichen der Liebe Gottes. Dazu gehen wir heute wieder bis fast an den Anfang der Bibel zurück und hören eine Begebenheit, die wir nur allzu gut kennen und bei der wir Zeichen der Liebe Gottes eigentlich gar nicht vermuten würden. Nach der guten Schöpfung Gottes und dem Sündenfall geht es unter der Überschrift Kains Brudermord im ersten Buch Mose Kapitel 4 weiter. Und heute lesen wir die gesamte Geschichte einmal im Zusammenhang und nicht abschnittweise mit Unterbrechungen, sondern fortlaufend und anschließend kommen ein paar Gedanken dazu. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte Kain zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Warum bist du so grimmig? Fragte der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, komm, wir gehen aufs Feld hinaus. Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr Kain, Wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete Kain. Soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen? Doch der Herr sprach, was hast du getan? Hörst du nicht, das Blut deines Bruders schreit zu mir? Deshalb sollst du verflucht sein und musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Er wird keinen Ertrag mehr bringen, auch wenn du noch so hart arbeitest. Von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort wird. Kain entgegnete dem Herrn, meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich heute von meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten. Doch der Herr antwortete ihm, wenn dich jemand tötet, sollst du 7-mal gerecht werden. Und er versah Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande Not östlich von Eden nieder. Gottes Liebe ist an seinen Zeichen abzulesen. Genau das spricht aus diesem Bibelabschnitt heraus. Ganz deutlich am Ende, da ist von einem Zeichen direkt die Rede. Natürlich, es gibt noch viele andere Dinge in diesem dichten Bibelabschnitt zu entdecken. Woher kommt eigentlich das Böse? Was macht die Sünde mit uns? Warum misst Gott mit zweierlei Maß anscheinend? Wie kommt das Kapitalverbrechen Mord in die Welt? Gibt es eine Sühne für die schwerste Schuld? In all diesen Fragen wird unser Blick darauf gelenkt, dass Gottes Liebe an Zeichen abzulesen ist. Tatort ist ein einfaches Gehöft, kein stattlicher Erbhof, eine Wohnhütte für Adam und Eva, ein Bretterstall für die Wollschafe, ein paar kümmerliche Äcker drumherum, das ist alles hart außerhalb des Paradieses, aus dem diese Menschen vertrieben wurden. Jenseits von Eden leben sie. Bei Adams kehrt das Glück ein. Eva kommt nieder. Ein Sohn wird geboren. Ein gesunder, kräftiger, herziger Bub. Der Vater ist stolz, die Mutter schwebt auf Folge 7. Eltern im Kinderglück. Den Stammhalter heißen sie Kain. Zu Deutsch Bogenpfeil, Lanzenspitze. Pfeil schnell soll er sein. Lanzen groß, einfach spitze. Nach einem Jahr liegt Eva wieder im Wochenbett. Ein zweiter Sohn wird geboren. Ein zartes, feingliedriges, zerbrechliches Bürschlein. Zwei Wiegen in einer engen Stube. Zweifacher Glanz in der armen Hütte. Kinderglück im Doppelback. Den Zweitgeborenen heißen sie Abel. Zu Deutsch Hauch. Vergänglichkeit, sensibel, dünnhäutig, empfindsam ist er. Und so wächst der Schwächere mit dem Stärkeren auf, der Sensible neben dem Robusten, der Zurückhaltende mit dem Draufgänger. Nicht die Gleichheit ist das Ideal von Geschwisterpaaren, sondern ihre Verschiedenheit. Der Hochbegabte lebt mit dem Minderbemittelten, der Leistungssportler mit dem Körperbehinderten, der Kerngesunde neben dem Dauerkranken. Aber beide, Kain und Abel, weisen über sich hinaus, zeigen an, dass Gott nicht auslöscht, dass Gott nicht beendet, dass nach dem Paradiesverweis kein Schlusszeichen gesetzt wird. Denn Kinder, das erste Zeichen, sind Lebenszeichen. Lebenszeichen des Schöpfers. Wer ein Kind sieht, der ertappt Gott auf frischer Tat. So hat meine Mutter das einmal ausgedrückt. Neues Leben, ein Zeichen des Schöpfers, dass es vorangeht, weitergeht, ein Liebeszeichen. Ich stelle mir das so vor, Adam guckt in die Wiegen hinein, er lacht. Mit dem Herrn, mit Gott haben wir diese Buben gewonnen. Kinder sind ein Gewinn. Kinder sind Zuteilungen Gottes, Lebenszeichen, Liebeszeichen Gottes, jenseits von Eden. Aber dann kehrt bei Adams das Unglück ein. Die Spruchweisheit bewahrheitet sich. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Kain ist in die Fußstapfen des Vaters hineingetreten, ist Bauer geworden. Abel kümmert sich um die Schafe, ist Hirte geworden. Kain aber macht Probleme. Er ist vermutlich ein in sich gekehrter Mensch. Wortkalk, grübelisch, schwermütige Augen. Und wenn er morgens zur Arbeit geht, dann sieht er sein Acker, sein Arbeitsfeld. Dieses elende Feld, das dornreiche Stück Erde, so war es bei der Vertreibung aus dem Paradies ja auch angekündigt. Im Schweiß seines Angesichts soll es sein Brot essen. Die Hacke springt von der Krume. Quecken wuchern aus allen Löchern. Die Krähen picken den Samen weg. Die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel. Warum bin ich nur Bauer geworden? Warum habe ich keinen anderen Job gewählt? Warum bin ich eigentlich nicht Schäfer, nicht Hirte geworden wie mein Bruder? Und dann sieht er hinüber zur grünen Weide, zu den saftigen Wiesen, zu diesem wunderschönen Hügelland. Die Schafe, sie bringen Wolle, die Lämmer liefern Fleisch. Die Hunde sorgen für Ordnung. Bei der Hitze hält er am Waldrand sogar noch ein Nickerchen. Abel hat es schöner, Abel hat es leichter, Abel hat es besser. Die Lage des anderen sticht ihn. Der Vorteil des anderen wurmt ihn. Kein wird vom blanken Neid befallen und zerfressen und kein meint, mich hat Gott benachteiligt. Mich sieht er nicht. Er fühlt sich ihm aus. Und das Meer des anderen, das wird immer unerträglicher, wird ihm zum Anstoß. Kennen wir das nicht auch? Wenn wir morgens zur Arbeit gehen, sehen wir den Schreibtisch, den elenden Aktenberg, den dornreichen Terminkalender. Der Chef mosert vielleicht, das Telefon klingelt, das Gehalt ist zu wenig. Warum bin ich nur Angestellter geworden? Warum habe ich diesen Beruf gewählt? Warum habe ich nicht studiert? Warum bin ich nicht etwas Besseres geworden, so wie mein Nachbar? Und dann schielt man hinüber in das Büro des anderen, das gutgehende Geschäft, die reinste Goldgrube. Der muss nicht zur Stechuhr, der kann sich seine Zeit einteilen, der kann die Rechnungen sogar selber schreiben. Der andere hat es schöner, der andere hat es leichter, der andere hat es besser. Immer hat es Abel besser. Immer. Dort, wo du nicht bist, da ist das Glück. Und das sticht, das wurmt, das macht den Neid. Und da sind wir bei dem Hintergrund dieser Begebenheit. Der Neid ist die Wurzel allen Übels. Der Herd allen Streites, die Konfliktgefahr Nummer 1. Wenn wir mit dem Schielen anfangen, mit dem Vergleichen, dann ist höchste Gefahr im Verzug. Misstrauen breitet sich aus und verseucht unser ganzes Wesen. An dieser Stelle ist der Mensch in eine Entscheidung hineingestellt. Lasse ich es zu, dass ich mich vergleiche? Vergleiche mit dem Glück, mit dem Erfolg anderer? Lasse ich den Neid in mein Herz hinein? Und lasse damit zu, dass das Wurzelgeflecht der Sünde mein Herzensboden in Besitz nimmt. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief: Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. Ein paar Verse weiter: Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt. Oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Jakobusbrief, noch einmal ganz ähnlich. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt. Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Der Tod ist der Sünde Sold. Adam und Eva, ja, da ging es um das Misstrauen gegenüber Gott. Da machten die Menschen noch gemeinsame Sache gegenüber Gottes Gebot. Kain und Abel. Da ist jetzt das Verhältnis der Menschen untereinander gestört. Sündenfall 2.0. Wieder kann der Mensch frei wählen. Wie schon bei Adam und Eva. Lasse ich den Neid in mein Herz? Die Wurzel allen Übels? Oder bleibe ich auf der Spur Gottes? Und weil die Entscheidung gar nicht so leicht ist, setzt Gott seine Warnzeichen. Seine Warnzeichen sind Liebeszeichen. Kein pass auf. Schließ ab. Die Sünde lauert vor der Tür. Du darfst doch diesem sprungbereiten Raubtier keine Chance bieten. Gott hat noch keinen ungewarnt ins Unglück rennen lassen. Seine Gebote sind da. Seine Gebote können unser Leben führen und leiten. Sind Warnzeichen. Zeichen seiner Liebe. Gottes Gebote sind Stoppschilder, die noch keine ungestraft überfahren hat. Kein tut es aber trotzdem. Und dann ist die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. Auf dem Heimweg vom Gottesdienst, beide hatten gerade geopfert, da schlägt es seinem Bruder den Schädel ein. Und damit beginnt unsere Unheilsgeschichte. Es beginnen Mord und Totschlag der Menschheitsgeschichte. Wir wissen, wie das weitergeht bis zum heutigen Tag. Aus der Faust entsteht die Keule, dann das Schwert, dann das Gewehr, dann die Kanone, dann die Bombe und die Rakete. Denken wir, wie Jesus zurücklenkt. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Keins Problem ist nicht die Waffe, keins Problem ist der Neid. Neid ist das Kapitalverbrechen. Warum bloß musste es so weit kommen? Warum hat Gott das Opfer Abels angenommen und das Opfer Kains hat er verworfen? Was ist da eigentlich passiert? Kann man das lösen? Kann man diese Frage beantworten? Was ist da geschehen in den Herzen Abels und Kains, in ihrem Verhältnis zueinander? Ja, es geht bereits hier um den Glauben, um die innere Einstellung, zu Gott und auch zu den Mitmenschen. Abel wird im Hebräerbrief unter die großen Vorbilder des Glaubens gerechnet. Denn Abel hat eine aufrichtige Gesinnung. Sein Opfer war echt, war ehrlich. Er hat es mit einem Gott zugewandten Herzen dargebracht. Er hat Dank geopfert. Voller innerer Teilnahme ist er gewesen. Kains Opfer war nach außen hin ganz genauso vor Gott dargebracht. Aber innerlich war Kain ganz anders eingestellt. Er bietet die perfekte Show. Er opfert aus Berechnung. Sein Herz ist dem Erfolg, dem Profit zugewandt, aber eben nicht dem Dank gegenüber Gott. Wie schaut es da mit unseren Opfern aus? Mit unseren Gottesdiensten? Welche Motivation steckt hinter unserem Einsatz für Gott, für die Gemeinde, für Jesus? Im Hebräerbrief wird die Begründung geliefert, warum Gott das Opfer Abels angenommen hat, aber das Opfer Kains verworfen hat. Hebräer 12. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Ja, erst wenn wir mit frohem Herzen offen und frei und voller Vertrauen zu Gott leben, erst wenn wir nicht mehr berechnend auf den eigenen Vorteil bedacht sind, erst wenn wir nicht mehr auf den Erfolg anderer schielen, erst wenn wir wieder mit der Platzanweisung unseres Lebens zufrieden sind, wenn wir mit unserem Leben am Herd, am Schraubstock, am Computer oder auf dem Feld, ja, erst wenn unser Herz wieder zu Gott, dem Herrn aller Herren, sich bewegt, erst wenn das Wurzelgeflecht der Sünde im Herzen keinen Nährboden mehr findet, erst dann kommen die Dinge wieder in Ordnung, auch jenseits von Eden. Und sogar Kain macht genau diese wichtige Entdeckung, obwohl er doch kaltblütig seinen Bruder um die Ecke gebracht hat und die Nachfrage Gottes nach seinem Bruder noch mit einem frechen Witz beantwortet hat. Soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen? Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Soll ich auf den Hirten aufpassen? Soll ich den Hirten hüten? Aber die Witzelei hat schon ein Ende, denn der Herr sprach: Was hast du getan? Hörst du nicht? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Das ist die Anklage Gottes und das ist auch der Hintergrund für Gottes Liebeshandeln, wie es im Kreuz seines Sohnes Jesus geschieht. Da ist der ganz große Bogen bereits angekündigt und schemenhaft zu sehen, der Bogen von dieser Bluttat Kains hin zu Golgatha. Oft wird er gefragt, warum das Ganze mit dem Kreuz überhaupt sein musste. Warum Jesus am Kreuz für unsere Schuld sterben musste. Warum dieser qualvolle Tod, warum diese Sühne, warum dieses Blut. Am liebsten wollten manche das brutale Kreuzesgeschehen, diese ganze Versöhnungstheologie von der Botschaft der Bibel wegnehmen. Aber dann ist das Wichtigste nicht verstanden. Der Brudermord Kains, das Kapitalverbrechen Neid, bringt uns allen den Tod. Es geht um das Kapitalverbrechen Neid. Und nur durch das Liebeshandeln Gottes, nur durch die Sühne, die er Gott selber schafft, können wir frei werden von unserer Schuld. Denn das Blut ist das Leben. Gott schenkt es. Und wer es vergießt, wer es unrechtmäßig nimmt, wer es Gott wegnimmt, der muss dafür sein eigenes Leben geben. Genau das übernimmt Gott durch seinen Sohn Jesus für uns. Am Kreuz Jesu, da wird der Brudermord Kains gesühnt. Am Kreuz Jesu wird der Wurzelgrund unserer Sünde ausgerissen. Das Blut Jesu ist die Sühne für unsere Schuld. Damit ist das Kreuz unser Schutzzeichen. Auch wieder ein Liebeszeichen Gottes. Unser Schutzzeichen gegenüber der Rachsucht des Teufels. Denn der möchte uns am liebsten tot sehen, natürlich. Getrennt vom Schöpfer, getrennt von Gott. Und wir selber, wir können uns nicht frei machen von Sünde und Schuld. Aber Gott kann es. Er kann das Leben auslösen. Er kann es rächen. 7-mal. Interessant. Das ist die Zahl Gottes. Das bedeutet so viel wie, wenn Gott unser Leben erlöst, dann ist das allumfassend, dann ist das vollständig, dann ist es ewig erlöst. Selbst Kain hat es nun gesehen, als er heimatlos und obdachlos über die Erde irrt, dass Gottes Warnzeichen im Grunde Zeichen seiner Liebe sind. Kain, der Mörder. Er sieht deshalb in seiner Not doch zum Himmel. Er wendet sich doch an Gott und er bekommt ein weiteres Zeichen, ein Schutzzeichen. Keine Sünde mehr im Leben, keine noch so schwere Last im Leben kann dieses Schutzzeichen verschleiern. Keine Tiefe mehr im Leben kann den Blick zu diesem Schutzzeichen verstellen, denn Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Bei ihm gibt es Barmherzigkeit statt Gerechtigkeit, Freispruch statt Todesurteil. Noch einmal der Hebräerbrief. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen. Und sei durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Und sein Blut verkündet etwas viel Besseres als das Blut Abels. Wer das Kainsmal, dieses eigenartige und einmalige Mahlzeichen, das der Kain bekommt, auch sehen will, ja, der schaue auf Jesus, auf den Hügel Golgatha. Ein Längsbalken und ein Querbalken am Kreuz, das so entsteht, da hängt er wie ein Mörder, ist aber kein Mörder, ist der Ermordete. Inmitten der Kapitalverbrecher, der Terroristen und Brudermörder, da haben sie ihn festgenagelt, Jesus Christus auf Golgatha. Das Schutzzeichen für unser Leben schlechthin. Unter ihm haben die Kains aller Zeiten Rechtsschutz. Wegen ihm müssen Sünder nicht mehr sterben. Ja, durch ihn gibt es eine neue Chance zum Leben im Lande Not, jenseits von Eden. Außerhalb des Paradieses. Es ist nicht wahr, dass Neid, das Hass, das Streit, das Tod das letzte Wort haben. Das wird uns hier in dieser Begebenheit deutlich vor Augen geführt. Im Vorgriff auf das, was dann Jesus uns an Heil und Rettung bringt. Jesus hat im Tod die Macht genommen, ein neues, ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Das Kreuz, Schutzzeichen, Siegel auf die Botschaft des Evangeliums. Das größte Zeichen der Liebe Gottes. Deshalb jetzt am Ende noch einmal die Zweifel und Fragen vom Anfang. Ob Gott mich kennt, ob Gott mich sieht, seine Liebe, gilt sie tatsächlich mir? Grüble nicht darüber nach. Lass keinen Neid aufkommen in deinem Herzen. Entdecke vielmehr die Zeichen seiner Liebe in deinem Leben. Und du kannst mit tiefer Freude und großem Frieden leben, da, wo Gott dich hingestellt hat, wo er dich haben will. In diesem Gedankengang sind wir am Ende mit dem Sündenfall 2.0, dem Mord Kains und seinem Bruder Abel, aber wir sind nicht am Ende mit dem vierten Kapitel im ersten Mosebuch. Deshalb will ich zum Schluss den Schluss dieses Kapitels noch streifen. Denn es wird uns hier in riesig großen Schritten gezeigt, wie es nach Kain weiterging. Ein erster Stammbaum der Bibel folgt. 8 Generationen zwischen Adam und Noah werden aufgelistet. Stammbäume in der Bibel sind niemals uninteressant. Denn alle Stammbäume zeigen uns die Weite und Breite der Menschheitsgeschichte und sie führen letzten Endes zu Jesus. Im Lukas-Evangelium beginnt uns die umgedrehte Richtung. Die Generationsfolge, der Stammbaum Jesu wird auf Adam von Jesus aus zurückgeführt. Aber schauen wir einmal hinein in diese Sätze, die jetzt nach der Begebenheit, dem Brudermord Kains, uns weiterhin berichtet sind. Kain schlief mit seiner Frau und sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt, den sie Henoch nannte. Kain baute eine Stadt und benannte sie nach seinem Sohn Henoch. Henoch war der Vater von Irad, Irad war der Vater von Mehajuel, Mehajuel war der Vater von Meshuael, Meshuael war der Vater von Lamech. Lamech heiratete 2 Frauen, die eine hieß Ada und die andere Zilla. Ada bekam einen Sohn, der den Namen Jabal erhielt. Jabal war der erste Hirte, der in Zelten lebte. Sein Bruder hieß Jubal, der erste aller Zither- und Flötenspieler. Der Sohn von Lamechs anderer Frau Zilla hieß Tubal-Kain. Er war der erste Schmied, der bronzene und eiserne Geräte herstellte. Tubal-Kains Schwester hieß Naama. Wir erfahren etwas darüber, wie sich Berufe entwickeln in unserer Welt, wie Kunst und Musik in unserer Welt Einzug gehalten haben. Eines Tages sagte Lamech, Ada und Zilla, meine Frauen, hört, was ich sage. Ich töte einen Mann, wenn er mich verwundet, und einen Jungen, wenn er mich leicht verletzt. Wenn Kain 7-fach gerecht wird, so soll Lamech 77-fach gerecht werden. Wir erfahren etwas darüber, wie das Prinzip der Blutrache zu einer wachsenden Gewaltspirale gesteigert wird. 70 mal 7 mal, das ist dann die Zahl der Vergebung, die Jesus nennt. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nannte ihn Seth, denn sie sagte, Gott hat mir noch einen Sohn geschenkt als Ersatz für Abel, der von Kain getötet wurde. Auch Seth bekam später einen Sohn, den er Enosch nannte. Zu jener Zeit begannen die Menschen, den Herrn anzubeten. Ganz zum Schluss erfahren wir noch etwas darüber, wie mit der wachsenden Gewaltspirale unter uns Menschen auch die rechte Anbetung Gottes einhergeht. Kain und Abel wird zum Dauerthema unter uns Menschen. Amen. Jens, ich schließe den Abend noch ab, damit du nicht nur einmal hier nach oben dich bewegen musst. In 2 Monaten geht es weiter mit Bibellesen mit Gewinn. In den ersten Geschichten der Bibel wird es auch eine Fortsetzung geben. Kapitel 5, 6, 7, 8, dann geht es in die Sintflutgeschichte mit Noah hinein. Aber im ersten Teil werden wir wieder etwas Grundlegendes über das Wort Gottes erfahren. Dann im zweiten Donnerstag, am zweiten Donnerstag im Monat Oktober wird es sein. Dazwischen gibt es wieder das Frankenwaldgebet im September. Die Termine liegen auf am Stuhl. Da ist auch ein rotes Kästchen zu sehen. Wir werden hier freundlich aufgenommen, sind hier zwar in einer sehr gut temperierten Halle, aber wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und wir wollen als kleine Anerkennung eine Kollekte zusammentragen und das dem Haus dann hier auch hinterlassen. Ich spreche noch ein Gebet zum Abschluss unseres Abends. Herr, dein Wort ist gut. Eine Waffe, mit der wir uns verteidigen können, aber auch manchen Angriff wagen dürfen. Wir danken dir, dass du dein Wort uns gibst und es uns auch in den Mund legst zur rechten Zeit. Herr, wir bitten dich, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen, dass es uns durchdringt, dass wir gut damit umgehen können. Wie man sich eben auch mit Waffen auseinandersetzen muss, mit ihnen üben muss, damit man sie auch schlagkräftig einsetzen kann. Ja, wir bitten dich, schenk uns eine Liebe zu deinem Wort, damit wir es lesen und in uns aufnehmen, dass es uns prägt, unser Leben gestaltet. Geh nun mit uns in diese Nacht, sei bei uns, umgib uns mit deinem Schutz und Segen, behüte und bewahre uns. Amen. Wir wünschen beide wir noch eine gute Nacht und bis wir uns wiedersehen beim Frankwaldgebet oder bei Bibellesen mit Gewinn. Auf Wiedersehen.